Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo ihr Lieben, willkommen im Jahr 2026. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Jahreswechsel und konntet über die freien Tage ein wenig entspannen. Bevor der Alltagsstress jetzt ganz wieder losgeht, sind wir natürlich noch für euch da. Mit dem libertären Podcast und unserem Rückblick auf den Dezember 2025. Wir haben seit neuestem, zusätzlich zu unserer Kolumne Wo herrscht Anarchie, eine neue Reihe mit satirischen Beiträgen, mit denen wir euch auch diesen Monat wieder verwöhnen wollen. Außerdem schauen wir uns ein neues Scene von CrimeThink an, das die FreundInnen in Berlin vorgestellt haben. Und wir reisen nach Georgien, um mehr über Arbeitskämpfe und Autoritarismus vor Ort zu erfahren. Vorher schauen wir uns aber noch kurz an, was im Dezember so los war. Die Links dazu packen wir euch wie immer in die Shownotes. Dabei liegt das erste Ereignis genau genommen noch im November. Gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation gab es in Gießen große antifaschistische Proteste. Vielen Dank an alle Leute, die dort waren. Leider kam es im Vorhinein zu mehreren GefährderInnen-Ansprachen und bei den Protesten zu krasser Polizeigewalt. In Berlin haben dann Anfang des Monats Dezember ca. 7000 SchülerInnen und Schüler gegen das neue Wehrpflichtgesetz demonstriert. Dabei kam auch die neue Waffenfabrik von Rheinmetall im Berliner Wedding zur Sprache. In Lüneburg haben Leute das Waldstück Lüner Holz besetzt. Dort soll die Bundesstraße B4 in die Autobahn A39 umgebaut werden. Als ob es nicht schon genug Asphalt in der Welt gibt. Gute und schlechte Nachrichten haben wir außerdem, was die Gesetzeslage zum Thema Polizei in Berlin angeht. Laut Verwaltungsgericht Berlin dürfen Polizeieinsätze gefilmt werden. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte gern mehr Befugnisse für die Cops. So soll die Polizei heimlich in Wohnungen einbrechen dürfen, um diese in Anführungsstrichen verdeckt zu durchsuchen oder Trojaner auf euren IT-Geräten zu installieren. In Hamburg gab es wie jedes Jahr den jährlichen Kongress des Chaos Computer Club. Die Vorträge könnt ihr online nachschauen. Ganz besonders möchten wir euch einen Vortrag ans Herz legen, in dem eine Hackerin über ihren Hack des Nazi-Dating-Portals whitedate.net spricht. Die Daten des Hacks hat sie nämlich größtenteils online gestellt. Und noch ein Hammer zum Schluss. Die GLS-Bank und auch andere Banken haben mehreren linken Organisationen die Konten gekündigt. Betroffen sind davon zum Beispiel die Rote Hilfe und auch unsere FreundInnen vom ABC Dresden. Angeblich haben die Sperrungen mit dem Labeln von Antifa Ost als Terrororganisation in den USA zu tun. Auf jeden Fall haben sich inzwischen auf Signal sehr viele Menschen in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengetan, um gegen diese Behinderung antifaschistischer Arbeit zu kämpfen. Dabei werden Aktionen geplant, aber auch Gespräche mit der GLS-Bank geführt oder die Gründung einer eigenen linksradikalen Bank diskutiert. Und natürlich waren wir an Silvester vorm Knast. Und diesmal sogar zu hören.
Ausbruch.
Es ist wieder an der Zeit.
Hallo, liebe Leute. Grüße gehen raus, beziehungsweise rein in die JVA Moabit.
Und natürlich auch nach Freiburg.
Wir begrüßen euch, wir begrüßen das neue Jahr. Feiertage im Knast natürlich immer so eine Sache, wa? Wir hoffen, ihr kommt gut ins neue Jahr. Habt irgendwie Menschen da drin, egal ob jetzt auf Zelle, auf dem Gang, auf dem Hof oder bei euch auf Arbeit, in eurem Team, mit denen ihr euch gegenseitig das nächste Jahr ein bisschen leichter, ein bisschen freudvoller, ein bisschen wehrhafter machen könnt.
Das gilt auch hier draußen, dort drinnen jedoch umso mehr. Der Entwürdigung durch das System können wir vor allem unsere eigene Würde entgegenstellen. Lasst euch nicht darauf reduzieren, was Polizei, Gerichte oder der Knast in euch sehen wollen. Wir sind alle Menschen mit einer Geschichte, mit Gefühlen und mit einer Zukunft.
Ey, vielleicht unbestimmt findet ihr Wege, diesem ganzen Zwangssystem da drin trotzdem Momente abzuringen, in denen man füreinander da ist, miteinander Spaß hat, sich gegenseitig hilft, sich gegenseitig verteidigt und gemeinsam wehrt.
Lasst nicht zu, dass euch das System nur verwaltet. Wir wünschen euch, dass ihr Kraft und Zeit habt, euch weiterzubilden, auf welchem Weg auch immer einen Ausdruck für eure Kreativität zu finden und insgesamt einfach stärkende Momente zu erfahren. Lasst euch nicht kaputt machen.
Wir sind im Herzen bei euch und auch mit Taten an eurer Seite in den Kämpfen, die ihr gegen Ungerechtigkeit und Gemeinheit führt. Wir kämpfen für eine Welt, in der alle Menschen gleich viel wert sind, in der wir alle ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen können. Wir kämpfen für die Freiheit, drinnen und draußen.
Für die Freiheit, denn wir können alle erst frei sein, wenn niemand mehr im Knast sitzt.
Wir grüßen euch herzlich, gutes Durchhalten und guten Rutsch.
they get beaten and not as locked up for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice, this is what they call fair.
So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other. Tear apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know, in the hands of the state.
So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Das war Tear Apart the Walls von System Failure. Und jetzt machen wir mit was Lustigem weiter, nämlich mit Satire.
Wo sind wir hier? Es ist komisch.
Na, in Deutschland jedenfalls nicht.
Ach was.
Ja, ich meine, wir reden hier von sogenannten Rechtsextremistinnen.
Was ist mit denen?
Die haben sich abgesetzt, sind untergetaucht.
Und was hat das mit Deutschland zu tun?
Viele von ihnen sind dort nicht zu finden. Die sind nämlich im Ausland.
Als Geflüchtete?
Du meine Güte, wenn Ihnen das jemand erzählt, kommen Sie glatt zurück.
Aber wo sind Sie denn nun genau?
In Polen und Österreich sind wohl einige.
Gilt denn das bei denen schon als Ausland?
Naja, zumindest wird es nicht das Vaterland sein.
Was wird Ihnen denn vorgeworfen?
Rechtsbrüche.
Die haben sich was gebrochen?
Nein, die haben Rechtsbrüche begangen.
Also Rechte, die irgendwo eingebrochen sind?
Oder so ähnlich. Letzten Endes ist bei denen sicher irgendwas gebrochen.
Gut, lass uns mal über Europa reden. Konkreter die EU.
Oh nein, geht es um die Wurst?
Nein, nein, das ist so abgenudelt.
Moment, Moment, das darfst du so nicht sagen. Du meinst doch jetzt keine echten Nudeln.
Nein, nein, es geht um den Klimawandel.
Was ist mit dem?
Der wird aufgeschoben.
Das geht?
Offenbar ja.
Wie das?
Mit Technologieoffenheit.
Hä?
Na, Technologie, die offen für Interpretation ist.
Ach so, der Klimawandel wird heute semantisch bekämpft.
Ganz genau, der traut sich gar nicht mal, um die Ecke zu blinzeln.
Ja, weil er nicht weiß, was er 2035 in Europa überhaupt antreffen wird.
Ich wette, nur noch hocheffiziente Verbrenner.
Sind die besonders effizient beim Verbrennen?
Das schon.
Aber?
Fragt sich nur, was da genau vernichtet wird.
Du meinst Zukunft, Träume, angenehmes Klima?
Das gewiss auch. Aber nein, ich rede vom Vertrauen in die Institutionen.
Oh mein Gott, ja. Nee, Moment, das meinst du nicht ernst.
Nein, dieses Vertrauen ist schon seit sehr langer Zeit weg.
Im Gegensatz zum Vertrauen auf die Existenz von E-Fuels, daran scheinen ja manche bis heute noch zu glauben.
Was gibt's denn sonst so?
Das willst du lieber nicht hören.
Was gibt's denn zu hören?
Hoffentlich nichts.
Wie jetzt?
Na, in Bayern spinnt die CSU mal wieder.
Was gibt's Neues?
Die will jetzt bei allen möglichen Anlässen die Hymne abspielen lassen.
Die fucking Nationalhymne?
Und nicht nur die, auch die Bayernhymne.
Ist das eine Art Bestrafungskur?
Es soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
Das ist ja nett von denen, sich als Zielscheibe anzubieten, damit der Rest der Gesellschaft zusammenkommt.
Nee, so ist das nicht gemeint.
Nee? Wie denn dann?
Durch das Spielen der Hymne werden Gewalttaten reduziert.
So wie ich gerade den Kopf gegen die Wand ramme, bezweifle ich das ernsthaft.
Nicht nur das, es sollen auch mehr junge Leute zum Wehrdienst gebracht werden.
Mehr Leute zum Wehrdienst und weniger Gewalttaten, genau mein Humor.
Aber das ist noch nicht alles. Armut löst sich auf.
Arbeitslosigkeit ist von gestern.
Rassismus ist passé.
Kapitalismus ade.
Das geht jetzt aber zu weit.
Weißt du, was noch bald ansteht?
Nope.
Der super duper tolle Wehrdienstfragebogen des Bundesverteidigungsministeriums.
Heißt das nicht schon Kriegsministerium?
Noch nicht.
Was ist mit dem Fragebogen?
Den müssen ab Januar die jungen Leute ausfüllen, die 18 werden.
Werden da deren Hobbys abgefragt?
Nö, aber zum Beispiel die bisherigen Dienstzeiten im Militär.
Moment, an wen richtet sich der Fragebogen?
An junge Leute, die gerade 18 werden.
Ach so, na klar.
Die müssen auch auf einer Skala von 0 bis 10...
0.
Was meinst du? Auf einer Skala von 0 bis 10...
0.
Warte doch mal. Also auf einer Skala von 0 bis 10...
0.
Ja, okay, stimmt ja auch. Was sonst?
Und was noch?
Ihre bevorzugte Gattung.
Also sowas wie Kanonenfutter?
Steht komischerweise nicht drauf. Vielleicht gibt's ja ein Blankofeld, in das man was eintragen kann.
Und die erwarten einen Run auf die Bundeswehr?
In jedem Fall. Der Bundestag hat gerade 21 Milliarden Euro für Bekleidung und persönliche Schutzausrüstung bewilligt.
21 Milliarden? Nicht Millionen?
Nein, Milliarden.
Wahnsinn. Dagegen sieht ja Stuttgart 21 richtig alt aus.
Uns allen ist klar, dass wir in Deutschland einem sich zuspitzenden Rechtsruck zusehen. Und wohin das führen wird, können wir in den USA sehen. Wir haben einen Vortrag besucht, in dem Menschen von CrimeThink über ein Scene sprachen, in dem es darum geht, dass es vorne sicherer ist. Ganz vorne. Es nennt sich It's Safer in the Front, Taking the Offensive Against Tyranny und ist leider nicht auf Deutsch erhältlich.
Vielen Dank, dass alle hierher gekommen sind. Ich werde eine Präsentation aus dem Scene Safer in the Front halten, das wir zu Beginn der zweiten Amtszeit von Trump geschrieben haben, um im Wesentlichen darüber zu sprechen, was wir in der Vergangenheit in Bezug auf Risiken und Bedrohungen erlebt haben. Aber ich werde das zum Anlass nehmen, um über die heutige Situation in den Vereinigten Staaten zu sprechen und wie diese mit der Situation in Deutschland zusammenhängt.
Es gibt ein gutes Beispiel, warum es sicherer ist, sich nicht zu verstecken, sondern ganz nach vorne zu gehen.
Als wir im Dezember darüber sprachen, wie wir uns auf dieses Jahr vorbereiten sollten, zeigte mir mein Freund ein Dokument, das ihm sein Großvater hinterlassen hatte. Sein Großvater wuchs in Deutschland auf und las seiner Familie die Geschichte seines Großvaters vor. Sein Großvater schrieb, dass Hitler im Januar 1933 Reichskanzler wurde. Ich dachte, wir würden jetzt eine Revolution starten, aber tatsächlich passierte nichts. Die Kommunisten liefen oft massenhaft zu den Nazis über und die Sozialdemokraten hielten etwas länger durch, lösten aber letztendlich ihre Organisation auf. Als der Großvater meines Freundes im Mai 1933 20 Jahre alt war, erhielt er eine Vorladung, weil er einem Nazi in einer Straßenschlägerei die Nase gebrochen hatte. Aber er war wie ein jüdischer Antifaschist, der auf den Straßen gegen die Nazis kämpfte. Und er, seine Familie besprach sich und sie brachten ihn aus dem Land. Er floh aus Deutschland und alle anderen Mitglieder seiner Familie wurden schließlich in Auschwitz ermordet. Das waren die Folgen seines Kampfes gegen die Nazis zu Beginn. Deshalb überlebte er.
Abolitionismus, also die Anti-Knast-Bewegung aus den USA, die den Ursprung in der Anti-Rassismus-Bewegung hat und sich in den letzten Jahren ausgeweitet hat auf verschiedene andere Bewegungen, brachte eine direkte Aktion hervor, eine Waldbesetzung.
Die mächtigste Bewegung, die sich dafür einsetzte, hieß Stop Cop City. An einem Ort, an dem die Polizei ein Polizeiausbildungszentrum bauen wollte, besetzten AnarchistInnen den Wald und verteidigten ihn jahrelang gegen die Polizei.
Die Repression, die auf sie zukam, entspricht der, die auch Menschen in Waldbesetzungen in der Vergangenheit in Deutschland kennenlernen mussten.
Die Leute wurden nur wegen ihrer Proteste verhaftet und wegen Terrorismus angeklagt. Und dann wurden sie wegen Erpressung angeklagt. Und das hat eine beängstigende Situation geschaffen. Wir machen ihnen das Leben schwer und geben ihnen keine Fuß.
Wie es auch hier in Deutschland oft passiert, wurde im Nachhinein, trotz der angstvollen Stimmung, zu einer Demonstration aufgerufen.
Und am Ende der Bewegung gegen Cop City wurde zu einer Demonstration aufgerufen. Als wir darüber diskutierten, ob wir zu dieser Demonstration gehen sollten, hatten natürlich alle Angst. Aber ich dachte mir, eigentlich müssten wir zu dieser Demonstration gehen. Die Bewegung gegen die Polizei war im Grunde eine Bewegung, um die Situation zu verhindern, die unter Trump herrscht. Nun, hätten wir den Staat dazu zwingen können, der Polizei Gelder zu entziehen, wäre Trump heute weniger mächtig, wenn er die Polizei gegen uns einsetzt. Wir haben also nicht nur versucht, die anarchistische Agenda der Abschaffung aller Formen autoritärer Macht zu verfolgen. Wir haben auch versucht, die verdammten Liberalen vor der Situation zu schützen, der sie sich jetzt plötzlich bewusst sind. Aber ich habe mich entschlossen, an der Demonstration teilzunehmen. Ich bin mir sicher, dass jeder, der an der Demonstration teilgenommen hat, diese Erfahrung gemacht hat, dass er am Abend zuvor mit Freundinnen und PartnerInnen gestritten hat. Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Vielleicht ist es okay, das nicht zu tun. Muss Mensch das wirklich tun? Ja, ich weiß nicht. Ich kenne die Regeln. Vorne ist es sicherer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es diesmal mal vorne sicherer sein könnte, aber so sind die Regeln. So muss ein Mensch es machen. Mensch muss gehen. Also ging ich. Und dieses Mal sahen ich und wir natürlich die Polizeikette in der Ferne, all die Sirenen. Und ich schaue zu, habe Angst um die Menschen vor mir, während wir direkt auf die Polizeikette zu marschieren. Und ich sehe den ersten Polizisten. Und ich beobachte, wie einer dieser Kosmonauten eine Tränengasgranate nimmt, sie aktiviert und sie nicht auf die Leute vorne in der Menge wirft, sondern direkt auf mich hinten. Das Gute daran ist, dass sie alle so stark mit Tränengas beschossen haben, dass auch die Polizistinnen, die nicht wie Kosmonauten gekleidet waren, davon betroffen waren. An diesem Tag wurde keine Person verhaftet.
Es ist nicht immer sicherer, ganz vorn zu sein.
Vorne ist es nicht immer sicherer. Das ist es. Es ist eine Metapher. Ich sage nicht, dass Mensch die ganze Zeit rennen muss. Ich sage nicht, dass Mensch darauf vorbereitet sein muss, mit Tränengas angegriffen zu werden. Ich sage nur, dass wir eine Beziehung zu unserer Handlungsfähigkeit haben müssen.
Die Bewegung gegen die Polizei ist im Grunde eine Bewegung, die die jetzige Situation vermeiden sollte, die gerade unter Trump passiert.
Die Frage ist also, was tun wir dagegen? Ich werde nur die Vorschläge skizzieren. Wie sieht es aus, zu kämpfen?
Wenn der Staat dazu gezwungen worden wäre, weniger Geld an die Polizei zu geben, hätte Trump heute weniger Möglichkeiten, die Polizei gegen uns einzusetzen.
Als erstes würde ich sagen, dass wir eine Analyse des Problems benötigen, also wie es dazu gekommen ist. Diese Analyse muss fundierter sein als die der RepublikanerInnen, FaschistInnen. Wir brauchen eine Analyse, die dies als eine Entwicklung des Kapitalismus selbst versteht. Der Kapitalismus hat so viel Geld in den Händen einiger weniger konzentriert. Die Milliardäre verfügen nun über 300 bis 400 Milliarden Dollar. Der Prozess der Machtkonzentration in den Händen einiger weniger ist, wie Sie wissen, eine Folge des neoliberalen Kapitalismus. Aber er ist auch identisch mit allen anderen Kräften, die eine solche autoritäre Gesellschaft schaffen. Denn man kann keine Gesellschaft haben, in der einige wenige Menschen alles kontrollieren und Millionen und Abermillionen von Menschen nichts haben, ohne einen enormen Polizeiaufwand. Richtig? Polizei ist nur dazu da, um dies zu stabilisieren. Der Prozess der Umleitung von Wut auf Einwanderer, auf Transgender-Personen, auf Menschen mit anderer Hautfarbe. Das ist das zentrale Projekt einer Art von Kapitalismus, der so viel Macht in den Händen einiger weniger konzentriert hat. Zu meinem nächsten Vorschlag. Wir müssen Wege finden, um all die verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Gruppen miteinander zu verbinden. USAID? Trump kam an die Macht und entließ sofort all diese Leute, die Teil der Regierungsbürokratie waren und versuchten, medizinische Hilfsgüter nach Afrika oder so zu bringen. Ihr solltet eine selbstorganisierte Gruppe gründen, ehemalige Bürokratinnen gegen die Regierung, und wir werden versuchen, euch bei der Koordination mit Anarchistinnen zu helfen. Ihr wisst, wie Mensch Dinge angeht, und vielleicht können wir gemeinsam etwas erreichen. Sie müssen wissen, wie Mensch das macht, was wir machen. Und wir müssen wissen, wie Mensch das macht oder wie Mensch es nicht macht.
Bei dem folgenden Vorschlag haben wir in Deutschland auf jeden Fall noch jede Menge Luft nach oben.
Dritter Vorschlag. Wir brauchen ein Projekt der gegenseitigen Hilfe, um diejenigen anzusprechen, die nur durch ihre materiellen Bedürfnisse motiviert sind. Die Menschen, die ihnen helfen, sollten Anarchistinnen sein und antifaschistische Gruppen, die sagen können, nein, das hat nichts mit Einwanderern zu tun. Der Moment, warum sie kein Geld haben, ist, dass es Leute gibt, die 4 Milliarden Dollar besitzen und sie ausbeuten. Der nächste strategische Vorschlag lautet, dass wir die politische Klasse spalten müssen. Als ich vorhin über Stop Cop City gesprochen habe, war eines der größten Probleme für Stop Cop City, dass am Ende der Bewegung die gesamte Bevölkerung der Meinung war, dass das Polizeiausbildungszentrum eine schlechte Idee war. Aber die gesamte politische Klasse, RepublikanerInnen, DemokratInnen, alle waren sich einig, dass es notwendig sei. Wir müssten eine Situation schaffen, in der sie mehr Angst davor hätten, was mit ihnen passieren würde. Of what would happen to them if they cooperate with.
Als nächstes einfach eine Erinnerung an unsere Aufgabe als Anarchistis. Next
proposal. Wenn Sie mit dem nächsten Vorschlag kooperieren, nämlich den Institutionen ihre Legitimität zu entziehen, das bedeutet, dass wir als Anarchistinnen alle Institutionen, die Trump oder irgendein Diktator nutzen wird, um uns zu regieren, ihre Legitimität entziehen müssen. Das ist offensichtlich. Wir glauben nicht, dass Gerichte Legitimität haben. Wir glauben nicht, dass die Polizei oder irgendjemand anderes, der Gewalt ausübt, Legitimität besitzt. Aber wir müssen diese Argumente allen in der Gesellschaft vermitteln. Wir müssen das sagen. Der Grund, warum sie den Faschismus etablieren können, ist, dass ein Großteil des Reichtums der Gesellschaft dafür verwendet wurde.
Lasst uns herausgehen aus der Reaktivität und reingehen in die Selbstermächtigung, die uns zu aktiven RebellInnen macht.
Den nächsten Vorschlag zu entwickeln, jeden Schritt so schwer wie möglich zu machen. Es ist wie in dem Gedicht, zuerst holten sie die EinwanderInnen und weil das funktionierte, holten sie dann die AntifaschistInnen. Das bedeutet also, dass Mensch, wenn Mensch jemanden anderen verteidigt, auch sich selbst verteidigt. Wenn Mensch es ihnen so schwer wie möglich macht, gegen EinwanderInnen vorzugehen, macht Mensch es ihnen auch schwerer, gegen einen selbst vorzugehen, indem Mensch militante Taktiken anwendet und die Leute sagen, tu das nicht, das wird normale Menschen vor uns in Angst versetzen. Wissen Sie, sie werden fliehen und es zeigt mutige Missbilligung. Es zeigt, dass es tatsächlich Widerstand gibt. Also werden die Liberalen sagen, oh, tut das nicht, benehmt euch nicht schlecht, macht den Leuten keine Angst. Aber wir müssen zeigen, ich sage euch nicht, dass ihr euch schlecht benehmen sollt. Ich sage nur, dass wir zeigen müssen, dass etwas auf dem Spiel steht und dass wir das mit unseren Kampfmethoden erreichen können. Ich möchte mit einer guten Nachricht schließen. Die gute Nachricht ist, dass wir, wenn wir diese Situation überstehen, in einer viel besseren Lage sein werden. Vielleicht bin ich nicht derjenige, der das tun wird, aber wenn dieser Autoritarismus, den wir derzeit weltweit beobachten, besiegt wird, dann wird er von mächtigen Bewegungen besiegt werden, die in der Lage sind, eine viel bessere Welt zu schaffen, in der Ressourcen verantwortungsbewusster verteilt werden, in der die Menschen Zugang zu dem haben, was sie brauchen und sich gegenseitig unterstützen und in der sie sich nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts oder ihrer Religion gegenseitig bekämpfen.
Vielen Dank für die Vorstellung des Scenes und deinen zugehörigen Gedanken, auf dass die Welt ein besserer Ort wird. Das Scene gibt's unter crimethink.com, wir verlinken es euch aber auch in den Shownotes.
Wirklichkeit hat Zukunft, hohe Vision. Der ausgefeigte diktatorische Lohn. Privates Militär, geheime Polizeieinheiten, die im Mordkram zur Säuberung schreien. Mit kalter Präzision, durchdachte Brutalität. An ihre Schiede Gewalt entsteht. Um einer Zeit auf Hitze lässt, den Weg zu bereiten.
erzählt, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
Das war gerade Crème Brûlée Totalitär. Und jetzt geht's weiter nach Georgien.
Hallo zusammen. Wir sind hier mit einem Genossen aus Georgien und werden über Arbeitskämpfe, die Arbeiterklasse und Autoritarismus in Georgien sprechen. Es ist sehr nett von dir, dass du dieses Interview mit uns führst. Vielen Dank. Möchtest du kurz vorstellen, was dich mit diesem Thema verbindet?
Hallo, danke für die Einladung und das Interesse an den Geschehnissen in Georgien. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich keine besonderen Gedanken dazu habe, was gerade passiert, oder dass ich Geschehnisse kommentieren könnte, sondern nur darüber sprechen kann, was ich sehe und was passiert. Meine Verbindung besteht darin, dass ich zusammen mit meinen GenossInnen eine unabhängige Gewerkschaft in einer nationalen Rundfunkanstalt in Georgien, hauptsächlich in Batumi, organisiert habe. Außerdem habe ich zusammen mit meinen GenossInnen aus meiner Studienzeit die erste und einzige linke Medienplattform in Georgien namens Mauts Rebelle gegründet. Wir arbeiten sogar jetzt noch, trotz aller Einschränkungen und so weiter. Und ich versuche, die Arbeitskämpfe und die Schnittstelle zwischen Arbeitskämpfen, Organisierung und sozialen Bewegungen zu erforschen. Ich forsche auch mit Schwerpunkt auf Georgien, weil das mein Interesse ist. Nicht nur, aber hauptsächlich.
Kannst du uns bitte darüber informieren, was in Georgien in den letzten 10 Jahren passiert ist? Wie sieht die allgemeine Geschichte der Arbeiterbewegung im Zusammenhang mit der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage des Landes aus?
Ja, es ist immer schade, wenn ich anfange, über Arbeitskämpfe in Georgien und so weiter zu sprechen, weil es dann immer sehr deprimierend wird. Wenn ich über die letzten 30, 35 Jahre spreche, rede ich davon, wie es immer weiter bergab ging. Aber zu Beginn möchte ich nur erwähnen, dass wir 1905 und 1902 die größten und ersten großen Streiks in Georgien hatten. Wir wussten, wie man sowas organisiert. Und wir wissen es, glaube ich, heute immer noch, irgendwo tief in unserem Inneren. Und wir sollten uns einfach daran erinnern, wie man das macht. Zuletzt, also seit 1991, als wir die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangten, begannen wir wirtschaftliche Veränderungen zu durchlaufen. Ihr könnt euch vorstellen, was danach passiert ist. Es ist Krieg innerhalb des Landes. Es waren Jahrzehnte der sogenannten Schocktherapie. Es verlief ähnlich wie in Polen, mit einer Art Ideal, das wir haben. In Russland gab es auch Leute, die versuchten, dieses neue Wirtschaftsmodell aus den postsowjetischen Ländern zu übernehmen. In Polen gab es Belcherowik, in Russland gab es viele Leute, angefangen mit Tschirnow und so weiter. In Georgien hatten wir Bendukice. Dieser Mann schuf ein System mit derselben Schocktherapie, sodass wir jetzt keine Regierung mehr wollen. Wir wollen alles verkaufen, was wir haben, alles privatisieren. Dieser Kult um Menschen, Investoren, die hierher kommen sollten, um Geld in Georgien zu investieren und so weiter und so fort. Das hat sich nie geändert. Ich möchte sagen, dass wir seit 1991 mehrere Regierungen gewechselt haben, aber nie unser Wirtschaftssystem. Es gab nur dieses eine und trotzdem hat niemand es kritisiert. Egal, ob wir jetzt oder vor 20 Jahren bereits eine parlamentarische Opposition hatten, dann haben sie immer nur gegeneinander gekämpft. Das System wurde nie angezweifelt. In diesem System wird einfach alles auf das sowjetische Erbe geschoben. Sie nennen es sogar Post-Sovjetikus. Man ist ein Mensch nach den Sowjets. Also hat man diese Mentalität der Sowjets, was natürlich sehr schlecht ist und der Grund dafür, warum wir uns in einer solchen Krise befinden und so weiter. Aber es hat sich nie etwas geändert. Wir hatten einen sehr großen Regierungswechsel nach der Revolution 2003-2004. Es war die Rosenrevolution, die nach den Richtlinien des Buches durchgeführt wurde. Ich meine, From Dictatorship to Democracy. Es ist sehr interessant. Gene Sharp hat es 1993 geschrieben. Aber natürlich bedeutet diese Demokratie liberale Demokratie. Das Buch beschreibt 198 Methoden, mit denen man eine Revolution innerhalb eines Landes durchführen kann. Es ist ein Handbuch für den Fall, dass man eine Revolution von einer wirtschaftlichen, weniger liberalen Regierung zu einer liberaleren, libertären Regierung durchführen möchte. Wir waren eine der ersten, die diese Revolution gemacht haben. Nach uns versuchten es Kirgisistan, dann 2005 die Ukraine, Belarus und Russland, aber sie scheiterten. Sie blieben bei diesen autoritären Leuten aus der Sowjetzeit. Aber wir haben diese Veränderung gemacht. Meiner Meinung nach war der erste neoliberale Präsident nicht Milei in Argentinien, sondern Mikhail Saakashvili, im Jahr 2004 in Georgien. Micha hatte sogar unser liberales Wirtschaftssystem noch neoliberaler gemacht, auch wenn wir zuletzt unser Arbeitsgesetzbuch abgeschafft hatten. Als interessante Tatsache möchte ich erwähnen, dass wir seit 1999 bis heute einen Mindestlohn von 20 Lari im Monat haben, der sich nie geändert hat, also 7 Euro im Monat als Mindestlohn. Ich glaube, er wird sich nie ändern, weil er für Investoren attraktiv ist. Man kann nach Georgien kommen und mit den Arbeitskräften machen, was man will. Man kann sogar 20 Lari zahlen und das ist legal. Ich kann in Georgien 7 Euro im Monat zahlen und das ist legal. Niemand wird mich deswegen belangen. Alles ist möglich. Auch die Art und Weise, wie die Wirtschaft funktioniert, lässt vermuten, dass es in erster Linie um ausländische Direktinvestoren und den Tourismus geht. Das ist der Grundgedanke. Sie brauchen keine Menschen an der Universität. Sie brauchen alle im System, wenn man zum Beispiel jemanden empfängt. Aus diesem Grund haben wir diese eine Veränderung. Und aufgrund dieses neoliberalen Wirtschaftssystems kommen wir immer mit autoritären politischen Regimes daher. Natürlich gibt es diese autoritären Momente. Und aus diesem Grund sagen die Menschen nach 9 Jahren, dass es genug ist. 2012 gab es auch eine Veränderung, aber es war ein demokratischer Weg mit Wahlen. Mit dieser Veränderung kam die Regierung, die wir auch jetzt noch haben. Diese Regierungen sprechen vom georgischen Traum. Sie sagen, dass wir am Anfang stehen, dass wir eher sowas wie Sozialdemokratinnen sind oder so etwas in der Art. Aber natürlich haben sie den Weg geändert, den Mikhail Saakashvili angeschlagen hatte. Und jede Regierung in Georgien einschlägt. Es gab nie Zeit für Forderungen der ArbeiterInnen. Vor allem möchte ich den Regierungschef Bitinanov Shiril erwähnen, der offiziell ein Oligarch ist, nicht etwas, das wir so nennen können oder so. Aber er hat das Geld aus diesen alten sowjetischen Fabriken behalten, um sie zu verkaufen oder ähnliches, zusammen mit der russischen und georgischen Mafia. Er ist der Hauptverantwortliche. In diesen 35 Jahren der Unabhängigkeit hat niemand erstens diese Wirtschaftspolitik und zweitens diesen pro-europäischen Kurs in Frage gestellt. So etwas wollten wir. Aber die Menschen wollten, mehrheitlich 85% sogar jetzt noch, in die Europäische Union eintreten, weil sie der Regierung nicht vertrauen. Und sie vertrauten auch der Regierung nicht, die wir zuvor hatten. Und so weiter. Selbst wenn sie der Opposition nicht vertrauen. Also wollen sie jemanden, der etwas verändert oder einige Veränderungen vornimmt, die man heute spüren kann. Selbst jetzt haben wir in Georgien eine Pharma-Mafia, wegen der wir 3- oder 4-mal höhere Preise haben. Also spricht niemand darüber, weil die Menschen spüren es und sagen, dass die Europäische Union vielleicht etwas unternehmen wird. Aber vor 3 oder 4 Jahren wurde zum ersten Mal die Ausrichtung der Europäischen Union von dieser Regierung mit der Nation und so weiter in Frage gestellt, weil ihr Geld jetzt in Europa nicht sicher ist. Und das ist sehr provokativ. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, dass er nicht pro-russisch oder sowas ist, sondern pro-kapitalistisch. Wenn Europa weiterhin sagt, dass das Geld in Europa sicher ist, wird er pro-europäisch sein. Aber vor 4 Jahren änderte sich die Lage, als es in Europa Probleme mit Schweizer Banken in Milliardenhöhe gab. Die Europäische Union und die Länder Europas sagten, dass sie wegen des Geldes einen Konflikt hätten. Aus diesem Grund haben sie nun ihre gesamte Sichtweise auf das Land geändert und man kann nun in Georgien den pro-russischen Weg einschlagen und dies auch verkünden, da wir 2008 einen Krieg hatten. Diese Idee ist zum Scheitern verurteilt, aber man kann Schritt für Schritt etwas verändern.
Gab es in den letzten Jahren in Georgien irgendeine Art von Gewerkschaft und was hat diese gemacht?
Zunächst möchte ich erwähnen, dass es vor der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion 2 Institutionen gab. Die erste war die Georgische Nationale Fußballliga und die zweite war die Gewerkschaft. Leider haben wir in diesem Bereich keinen Erfolg. Wir haben eine Hauptgewerkschaft, die Gelben. Alle kennen dieses Wort und wissen, dass es sich dabei um die Gewerkschaft handelt. Und das ist einer der Gründe, warum wir in Georgien in den letzten 20 oder 30 Jahren nicht viel darüber gesprochen haben. Dieser wichtigste Gewerkschaftsverband, die Gelben, wird seit 25 Jahren von einem Mann geführt. Das ist ein Präsident seit über 20 Jahren. Sie unterhalten gute Beziehungen zu den Unternehmen und zu allen Regierungen. Ich habe gesagt, dass wir 3-mal die Regierung gewechselt haben. Also kommen sie mit den Alten gut zurecht. Natürlich vertrauen die Menschen ihnen nicht. Es ist so, als würden die Menschen einfach diese eine Person bezahlen, die jetzt in der Zentralgewerkschaft sitzt, weil es Tradition ist, dort zu sein oder so etwas in der Art. Seit 1991 ist die Gewerkschaftsdichte um 85% zurückgegangen. Aus diesem Grund war die Gewerkschaft gewissermaßen tot. Aber vor 5 oder 10 Jahren begannen einige unabhängige Organisationen, die bis heute nicht sehr populär sind, aber diese Hauptgewerkschaft kritisierten und eine andere Art Organisation vertraten, Es gibt immer noch Menschen in Georgien, die an Gewerkschaften glauben, die glauben, dass wir auf diese Weise etwas erreichen können. Man kann sich vorstellen, dass diese Menschen in Georgien sehr realistisch sind. Sie beginnen etwas zu tun, kleine Organisationen zu gründen, kleine Bewegungen zu starten und sie beginnen Ressourcen nicht nur bei den Menschen zu finden, die sie vertreten können, sondern auch bei europäischen Stiftungen, zum Beispiel aus Deutschland. Von einigen Instituten wie, ich glaube, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder einigen anderen, erhalten Sie Geld, um zum Beispiel AnwältInnen zu bezahlen oder eine Veranstaltung zu organisieren oder sowas. Aber das ist keine stabile Art der Finanzierung. Nach dem Gesetz, das wir seit einem Jahr haben, sind Sie jetzt ausländische AgentInnen. Eines der Ziele dieses Gesetzes war natürlich diese unabhängige Gewerkschaftsorganisation. Ich denke, sie werden immer beliebter, aber leider kann man nicht sagen, dass sie in der politischen Szene eine Rolle spielten. Es gibt nur sehr wenige, vielleicht 10 oder 20 unabhängige Gewerkschaften. In einer davon war ich auch organisiert, aber nach einem halben Jahr haben wir uns hauptsächlich in Richtung einer juristischen Organisation als NGO entwickelt. Nicht wie eine Gewerkschaft sein sollte. Aber es ist immerhin etwas. Vielleicht ist es ein Schritt, der dem Autor weiterhilft oder Ideen hervorbringt, wie man in dieser sehr schwierigen politischen Situation, in der wir uns derzeit befinden, vorankommen kann.
Wie versuchen die Menschen zu protestieren oder diese Verbindung von Neoliberalismus und Autoritarismus positiv zu beeinflussen, die meiner Meinung nach derzeit in Georgien sehr schnell zunimmt? Aber allgemein gesehen, ich weiß nicht, die Kommunikation des Bösen unserer Zeit weltweit ist. Was tun die Menschen in Georgien also? Welche verschiedenen Formen des Protests oder der gegenseitigen Hilfe oder was auch immer, der Selbsterhaltung und des Protests gibt es? Welche Mittel setzen die Menschen ein?
Es gibt seit fast 400 Tagen Proteste, die nie aufgehört haben. Sie finden jeden Tag in der Rostavelli Street Avenue in Tiflis und auch in Batumi und in den wichtigsten Städten statt. Es ist ein einziger großer Protest, der niemals aufhört, wegen der manipulierten Wahlen, wegen dieser autoritären Regeln, die Woche für Woche eingeführt werden, den neuen Regeln und so weiter. Selbst jetzt kann man für 50 Jahre ins Gefängnis kommen, weil man eine Maske trägt, eine Gesichtsmaske. Oder man kann auch einfach von der Polizei festgenommen werden, weil sie den Verdacht hat, dass man in Zukunft etwas tun könnte, was ihnen nicht gefällt. Das passiert sogar jetzt noch jede Woche mit den Menschen, die in den Medien tätig sind, sich in Organisationen engagieren oder ähnliches. Wir können nicht einmal richtig reagieren auf diese Entwicklungen, die immer schneller in Richtung Autoritarismus gehen. Die Menschen wollen also diese Art des Protests und niemand kann ihnen vorwerfen, dass sie untätig wären oder nichts glauben, weil sie einfach nur leben und überleben wollen. Denn man hat doppelt so viel Druck oder besser gesagt noch mehr Druck, wenn man in Georgien lebt und gegen diese Regierung ist. Einige Leute und meine Freundinnen halten sich derzeit zurück und machen eine Pause und warten auf eine größere Protestwelle, denke ich. Auslöser dafür könnte meiner Meinung nach der derzeitige Boom an neuen InvestorInnen sein. Da InvestorInnen aus proeuropäischen oder EU-Ländern derzeit nicht besonders gerne nach Georgien kommen, entscheidet man sich für InvestorInnen aus arabischen Ländern. Selbst Menschen, die den pro-georgischen Traum verfolgen und die Regierung unterstützen, beginnen jetzt zu sagen, dass wir vielleicht etwas tun sollten, dass es zu viel ist oder etwas in der Art. Ich glaube, dass die große Welle deshalb sehr bald kommen wird. Aber ja, durch Gespräche mit zum Beispiel dem anarchistischen Radio Berlin oder ähnliche Aktivitäten wecken wir mehr Interesse an Georgien und bringen Menschen dazu, darüber zu lesen oder Podcasts zu diesem Thema anzuhören.
Welche Rolle könnten deiner Meinung nach unabhängige Gewerkschaften oder allgemein, ich weiß nicht, anarchistisch-sozialistische Arbeiterbewegungen derzeit in Georgien spielen? Und was sollten sie tun?
Oh, das ist eine sehr interessante Frage, denn genau das ist eines der Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Die derzeitige Organisation unabhängiger Gewerkschaften in Georgien hat den Anschein einer sozialen Bewegung oder einer Gewerkschaftsbewegung für soziale Gerechtigkeit. Das ist die traditionelle Form des Gewerkschaftswesens, die eher einer sozialen Bewegung ähnelt. Mit GewerkschafterInnen, die immer zu Protesten gehen, wenn die Demokratie gefährdet ist und es um die Verteidigung der Demokratie in Bezug auf allgemeine Gesetze und so weiter geht. Sie sind also nicht nur aktiv, wenn es um die Forderungen der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf die Arbeitsbelastung geht, sondern auch bei allgemeinen Problemen, mit denen wir generell konfrontiert sind. Noch sind sie leider nicht antikapitalistisch, aber sie sind gegen einige neue antidemokratische Regeln, die wir haben. Was sie jetzt tun, ist, sich zusammenzuschließen und sich kennenzulernen, was es vorher nie gab. Es ist also etwas ganz Neues, dass diese 10, 15 oder sogar 20 Gewerkschaften in der Nähe begonnen haben, miteinander zu sprechen oder zum Beispiel am 1. Mai gemeinsam auf die Straße zu gehen. AnwältInnen zu teilen und Orte zu teilen, an denen sie sich gegenseitig organisieren können. Deshalb spreche ich so viel über den Kontext Georgiens. Wir begeben uns in eine sehr, sehr niedrige Position, um uns selbst als ArbeiterInnen zu begreifen, als Menschen, die das Recht haben, sich zu organisieren, gegen das System als solches zu sein und so weiter. Wir vergessen das, weil sie in dieser Hinsicht sehr gut arbeiten, denn wir haben nach einer liberalen Wirtschaftsregierung eine neoliberale Regierung und nach dem Neoliberalismus haben wir etwas noch Schlimmeres, ein Oligarchensystem. Und deshalb ist es jetzt eine Zeit, in der sich die Menschen, indem sie miteinander reden, nach und nach organisieren. Wenn ich von einer unabhängigen Gewerkschaft spreche, sollten wir uns vorstellen, dass es maximal 200 Menschen in einer Gewerkschaft sind oder 100 oder vielleicht weniger. Oder vielleicht beginnen sie sich zu organisieren, nachdem sie von ihren Arbeitsplätzen entlassen wurden oder ähnliches. Es gibt verschiedene Formen. Man kann nicht sagen, dass es sich um eine klassische Form von Gewerkschaften handelt. Aber selbst in Chiatura, der größten Bergbaustadt Georgiens, die in den 1970er Jahren die Hälfte der Welt mit Kohle versorgte, kann man sich vorstellen, wie groß dieses ArbeiterInnensystem und alles in dieser Stadt ist. Auch wenn sie sich jetzt in Form von unabhängigen Gewerkschaften organisieren, nicht auf die Art und Weise der gelben georgischen Konföderation. Es ist also nicht sehr klassisch, aber natürlich gibt es auch klassische Formen der Organisation. Meiner Meinung nach sollten Sie mehr Menschen in die Organisation einbeziehen und mehr Informationen darüber einholen, wie wir nicht nur bei der Arbeit, sondern auch nach dem Protest darüber sprechen können.
Vielen Dank. Gibt es noch etwas, das du über die Prospect-Bewegung in Georgien oder weltweit weitergeben möchtest? Oder hast du noch ganz allgemein weitere Gedanken dazu, wie man den Neoliberalismus beenden kann?
Das ist eine sehr gute Frage, aber natürlich habe ich keine konkrete Vorstellung davon, wie man das erreichen könnte, außer sich selbst zu organisieren und bei sich selbst anzufangen. Ich versuche immer bei mir selbst anzufangen. Und für die ZuhörerInnen, es ist jetzt ein bisschen Werbung, aber wir haben einen Twitter-Account auf Englisch. Wenn ihr also Interesse daran habt, was in Georgien passiert, könnt ihr uns dort finden. Ich weiß, dass Twitter oder X sind, wie sie eben sind, aber wir haben jetzt zumindest diese eine georgisch-englische Version dessen, was gerade passiert. Wir posten dort nicht jeden Tag, aber ihr bekommt einen guten Überblick darüber, was gerade passiert. Und an die ArbeitnehmerInnen weltweit, schließt euch zusammen oder so ähnlich.
Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Die Links zu den gerade erwähnten Ressourcen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut!
So langsam nähern wir uns dem Ende unseres Podcasts. Bevor wir aber schauen, wo die Anarchie dieses Mal geherrscht hat, gibt's erstmal noch Musik. Und zwar zuerst im Zusammenhang mit dem letzten Beitrag Die ArbeiterInnen von Wien von Scheiße die Bullen und danach Ego Trip von Thea Wufer. Hey! Hey!
Hey! Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind der Seemann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Maat. Wir sind die Zukunft und wir sind die Zeit. Und wir voran, du, ohne Fahne, vor dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, die treue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. Ha! Hey! Hey! Ihr Herren der Welt, endlich wird eure Herrschaft gefällt. Wir, die Armee, die die Zukunft erschafft, sprengen der Fesseln, binden der Haft. Wir voran, du, rote Fahne, voll den Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, wir treue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. Hey! 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 Schwingt im Kreis, hey! Alles besiegend erhebt sich der Geist. Hey! Kerker und Eisen zerbricht seine Macht. Hey! Wenn wir uns ordnen, so lässt den Schlaf. Wir ziehen voran, du, rote Fahne, goldene Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, wir wollen Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. So wir voran, du, rote Fahne, goldene Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer.
Die Richtung vor und ebnen dir den Weg und stellen dabei die ganzen Schilder auf dem verboten steht. Ich soll nicht über den Boden der Tatsachen schweben. Aber woher nehme ich dann den Antrieb, was zu ändern, zu bewegen? Packe meine Tasche, lasse sie halb leer. Das ganze Chaos wiegt alleine schon so schwer. Verbieten, verboten, Exzesse verzeihen. Auf meinen Ego-Trip, da geh ich heute ganz allein. Machen Sex auf, scheiße heute auf euch alle. Muss ich lächeln oder nett sein, muss mir nicht gefallen. Mein Kopf platzt, alles Nitroglycerin. Und im Keller stehen noch Heizöl und Benzin. Ich mach Platz für alles, alles muss raus. Such mir eine Fleckensonne und dann Schluss aus. Und ich putze mein Gewehr, steh bereit zur Gegenwehr. Und als ich schießen will, das Magazin schon wieder leer. Egal, dann geh ich halt heimlich wählen. Mach drei Kreuze aus Papier, klar, Kugelschreiber als Trophäen. Auf meinen Ego-Trip, da geh ich ganz allein. Und die Kugelschreiber sind als Waffen mit dabei. Ich mach einen Sekt auf, feier mich und meine Paranoia. Alles am Zerfallen. Scheiße, wär ich vielleicht hier geblieben. Machen Sex auf, scheiße heute auf euch alle. Muss ich lächeln oder nett sein, muss mir nicht gefallen. Mein Kopf platzt, alles Nitroglycerin. Und im Keller stehen noch Heizöl und Benzin. Ich will keine Grenzen und doch an Grenzen gehen. Schau mich nicht so an, ich kann sie selber noch nicht sehen. Hab die Schnauze voll von Freundlichkeiten, wollen's allen recht machen, nur ihrem Vorteil, euer Style. Und das ganze Scheißgehabe ist doch auch noch Kohlenstoff auf der Mitternachtsparade. Der Laufsteg heute mit Scherben volle Straßen. Die Romantik sucht nach der Strandpromenade und die Wellen schlagen. Es reißt euch alles fort, alles hier zerflossen, was mir irgendwem gehörte. Das ist mein Ego-Trip, ihr fragt, was macht denn die da? Ich stoße mit mir an, an der unbesiegt war. Ich mach einen Sex auf, feier mich und meine Paranoia. Alles am Zerfallen und alles immer neuer. Und ich habe euch ins Poesiealbum geschrieben. Wärt ihr nicht so scheiße, wär ich vielleicht hier geblieben. Mach einen Sex auf, scheiße heute auf euch alle. Muss ich lächeln oder nett sein, muss mir nicht gefallen. Mein Kopf platzt, alles nicht so Glycerin.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Da sind wir wieder zum Jahresabschluss bei Wo herrscht Anarchie? Unserer satirischen Presseschau. Dieses Mal mit einem Fokus auf die Kultur, wo sich die Anarchie besonders gerne herumtreibt. Aber wenn ihr denkt, dass es dabei bleibt, habt ihr euch geschnitten. Wir fangen mit filmstarts.de an, denn die Website präsentiert einen Knüller.
SpongeBob Schwammkopf, Piraten Ahoi. Die Zeit ist reif für einen Schuss knuddeliger Anarchie.
Piraten also, wenn das mal kein uranarchistisches Thema ist. Aber was ist da konkret los? SpongeBobs Chef, Mr. Krabs, hat ein waschechtes Haudegen-Zertifikat. Nur wo kriegt man aber so ein Ding? Natürlich auf dem Geisterfreibeuter, dem fliegenden Holländer.
Doch bei dem Versuch, selbst ein solches Zertifikat in die Hände zu bekommen, öffnen SpongeBob und Patrick ein magisches Portal in die Unterwelt. Dort sieht der fliegende Holländer in den Neuankömmlingen direkt freiwillige Dummköpfe, die ihm dabei helfen könnten, endlich den seit 500 Jahren auf ihm liegenden Fluch zu brechen und ihm so eine Rückkehr an die Oberwelt zu ermöglichen.
Oh nein, das klingt ja gar nicht gut. Aber wie wollen die beiden sich ein Haudegen-Zertifikat verdienen, wenn sie nicht mit Mut und Tapferkeit an die Wurzel des Problems gehen?
Die Frage, was Mut und Tapferkeit wirklich bedeuten, wird auf gewohnt subversive Art erforscht. Nicht von ungefähr treiben SpongeBob und Patrick den fliegenden Holländer mit ihrer ebenso ansteckend gutherzigen wie potenziell nervtötenden Kindlichkeit wiederholt in den Wahnsinn.
Ja, so ungefähr haben wir uns das auch gedacht. Nicht umsonst sind die Methoden der Kommunikationsguerilla überall bei der Obrigkeit gefürchtet.
Zugleich wird die Freundschaft der beiden Bikini-Bottom-Anarchos auf eine Weise zelebriert, dass einem selbst nach all der Zeit noch warm ums Herz wird.
Jede sinnvoll, und damit meinen wir subversiv, arbeitende Kommunikationsguerilla-Bewegung gründet sich auf kleinen Affinitätsgruppen, deren Zusammenhalt mit geeigneter Care-Arbeit im Inneren gefestigt wird. Und eben das machen uns SpongeBob und Patrick hier vor. Chapeau! Wir bleiben im Kulturfeld und schauen beim NDR vorbei. Der berichtet über eine Opernvorstellung und betitelt das Ganze mit
Aufführung als Visitenkarte. Mozarts Don Giovanni in Hannover.
Dieses als Mozarts Meisterstück bezeichnete Werk dreht sich um den Namensgeber Don Giovanni, einem überaus unangenehmen Casanova. Dieser hat so seine Gelüste und geht dafür auch über Leichen. Der NDR schreibt dazu:
Immer wieder neue Stimulationen. Diese brauche Don Giovanni, um sich selbst zu spüren, sagt Regisseur Bastian Kraft. Welche Kräfte damit unter gegeneinander wirken, ist im Sextett im ersten Finale zu hören, wo man so ein bisschen dieses ausufernde Wesen von Don Giovanni und seine ganze Anarchie merkt, sagt Mario Hartmut.
Es geht also auch um Anarchie. Nur welche Form nimmt sie an?
Das ist ja wirklich einzigartig, dass quasi auf einer Bühne drei verschiedene Tänze auf einmal erklingen und gegeneinander spielen. Und damit hat Mozart wirklich das Idealbild gefunden für Chaos, für Anarchie, für Zügellosigkeit.
Für Mozart mag das ein Idealbild gewesen sein, in der anarchischen Realität jedoch kommen diese gegeneinander aufspielenden Gruppen immer wieder zusammen und gelangen am Ende zu einer möglichst einvernehmlichen Lösung. In unserem letzten Fundstück geht es um einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau zu einem Theaterstück.
Bezahlt wird nicht in Mainz. Damals oder nie, Anarchie.
Das ist die Überschrift, die gleich Großes verspricht. Es geht nämlich um
die linke Boulevardklamotte Bezahlt wird nicht von Dario Fo und Franka Rame am Staatstheater Mainz.
Tja, für diejenigen, die das Stück noch nicht kennen, bietet die Zeitung eine kurze Einführung.
Das linke Boulevard, das Dario Fo und Franka Rame mit aller Frechheit, Grellheit und Konsequenz auf die Bühne brachten, empörte einst das bürgerliche Abonnentenpublikum. Die Wogen gingen erst recht hoch, als der Spaßvogel Fo 1997 auch noch den Literaturnobelpreis gewann.
Das ist in der Tat etwas, das den Bürgers den Appetit verdirbt. Und in Deutschland?
Bezahlt wird nicht. Ein auch in Deutschland einst viel gespielter Kracher aus dem Jahre 1974 überrascht, erfrischt und rührt heute mit seinem klassenkämpferischen Selbstbewusstsein.
Es ist eine sozialrevolutionäre Komödie, bei der es um allerlei Versteckspiele und den Aufstand von Frauen geht, die mit Malochern verheiratet sind, denen schließlich die Entlassung aus der Fabrik droht. Allesamt greifen sie zur Selbsthilfe.
Die Pappkartons, die die Männer abgegriffen haben, werden rasant durchs Publikum gereicht, sodass wir alle für eine Sekunde dieses Gefühl von Anarchie haben dürfen. Und von Selbstverteidigung. Das ist ja ein heftiger Spaß, aber die soziale Unruhe ergibt sich bei aller Spontanität nicht aus einer Laune heraus. Die Verhältnisse, die sind nicht gut.
Die sind in der Tat nicht gut. Und was ist das Resümee zum Stück?
Ein unterhaltsamer Abend. Ein bisschen ungemütlich, wenn man zufrieden mit dem Status quo ist.
Und das nehmen wir gerne als Schlusswort, denn genau das hat auch die Anarchie zu bieten, nämlich nichts für diejenigen, die ihre Pfründe jetzt auf Kosten der restlichen Menschheit behalten wollen.
Das war's auch schon wieder von uns. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann checkt doch mal aradio-berlin.org. Ansonsten sind wir per Mail unter aradio-berlin@reiser.net erreichbar und auf Mastodon unter aradio-berlin zu finden. Wenn ihr Feedback oder Kommentare habt oder auch einfach nur mitmachen wollt, schreibt uns gerne. Wir hören uns. Ciao!
Sur, 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 sur pestañe, ahora voy no le a que guañe. En cara no te encara, es la fava, come lui de Pinocho. Està ple de gent, em puja per les parets, on ha des de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. Con la paloma.